Schönen guten Abend, liebe Freunde. Zum 175. Mal heißt es heute herzlich willkommen zum Jugendgottesdienst. Ich staune jedes Mal, wie ihr euch nach der langen Pause das so merkt und alle wieder da seid. Vorhin war das Schiff schon voll. Und ich staune auch jedes Mal, was ihr für Kollekten gebt. Das ist einmalig, was da immer so zusammenkommt. Wir haben im Dezember gesammelt für die Rumänienhilfe in Bautzen. Das ist eine Band. Das war zum Glück sein eigenes Benjo, da wollen wir nichts dagegen sagen. Also, wir haben gesammelt für rumänische Waisenkinder und ihr habt dagelassen 2.692 Mark. Herzlichen Dank für dieses Geld. Dankeschön. Heute sammeln wir für etwas, wofür ich nicht gerne sammle, aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir sammeln nämlich heute für uns selber. Der Gottesdienst kostet Geld, wir haben bestimmte Auslagen und wir haben das letzte Mal vor 3 Jahren für uns hier gesammelt. Da seid ihr äußerst spendabel gewesen. Da sind nämlich damals 4.776 Mark zusammengekommen. Bloß, dass ihr mal so einen gewissen Richtwert habt für heute. Und wir haben in der Zeit sehr sparsam gewirtschaftet. Also für 3 Jahre hat es gereicht, aber jetzt sind unsere Kassen leer. Und ich muss euch bitten, dass ihr heute bei der Kollekte etwas für unseren Gottesdienst gebt. Also, ihr könnt heute zeigen, was der Gottesdienst euch wert ist. Und denkt bitte daran, wenn ihr nachher was reintut. So, der nächste Gottesdienst findet statt im Mai, am 11. Mai, mit Thomas Heek. Und ich habe heute wieder die Bitte, wie jedes Mal im letzten Gottesdienst, dass ein paar von euch uns helfen, nachher hier sauber zu machen. Wir haben hier noch mehr Teppiche reingekriegt. Also es wird jetzt nicht mehr so viel gekehrt, es wird mehr Staub gesaugt. Vielleicht reizt das doch ein paar mehr von euch mal, sich beim Staubsaugen auszuprobieren. Also ich bitte ein paar von euch, nachher noch da zu bleiben. Bitte helft uns damit. Zum letzten Gottesdienst ist hier liegen geblieben eine Kassette, die heißt Eine sonderbare Nacht. Ich habe gehört, es wäre eine Weihnachtskassette. Also wem die fehlt, der kann die sich bei mir abholen. Und dann möchte ich euch noch sagen, dass es auch Gesprächspartner gibt. Wer eine Frage hat, sich mit einem Christen unterhalten will, wir haben ein paar Leute in der Kirche, die haben dieses Schild anstecken, wenn du Fragen hast. Und an die könnt ihr euch gerne wenden. Im Übrigen gibt es auch beim Thema Kassetten, wollte ich das nochmal sagen, hinten am Büchertisch von jedem Jugendgottesdienst den Mitschnitt der Predigt. Kann man als Kassette auch da hinten kaufen. So, bist du wieder da? Ja?
Ja. Gut,
schön. Jetzt kommen die Fragen. Da hinten steht der Fragekasten und da waren zu Weihnachten folgende Fragen drin. Ich habe sehr regen Kontakt zu Jugendlichen aus der Gemeinschaft der siebenten Tags-Adventisten und bin der Ansicht, dass es am Christsein dieser Leute keine Abstriche zu machen gibt. Einigen wenigen Grundsätzen kann ich mich nicht völlig anschließen, aber das gibt es in jeder Gemeinde. Mir wurde aber schon von vielen Protestanten gesagt, dass sie die Sieben-Tage-Adventisten für eine Sekte, schlechten Einfluss oder dogmatisch halten. Meine Frage, wie siehst du diese Gemeinschaft? Vor ein paar Jahren, als wir zweimal hier keinen Gottesdienst halten konnten, wegen Baumaßnahmen oder sowas, da haben wir ein Asyl gesucht. Und da haben uns die Adventisten, die nämlich gleich um die Ecke ihr Gemeindehaus haben, die haben uns damals aufgenommen. Äußerst freundlich, äußerst zuvorkommend und brüderlich. Und wir haben uns dort richtig zu Hause gefühlt. Und ich bin heute noch dankbar für die schöne Art, wie die Adventisten uns zum Jugendgottesdienst dort aufgenommen haben. Ich habe aber schon damals dort gesagt, dass wir, öffentlich habe ich das gesagt, dass wir in dem Hauptpunkt der Lehre uns mit den Adventisten allerdings nicht einverstanden erklären können. Der Name kommt ja daher, dass sie sagen, dass nicht der Sonntag gefeiert werden darf, sondern der siebente Tag der Woche. Das ist eben der Sabbat, der Sonnabend. Und in diesem Punkt stimmen wir wirklich nicht miteinander überein. Wir halten den auch nicht für so wesentlich. Und wegen dieser Sonderlehre, deswegen bezeichnet man die Adventisten als eine Sondergemeinschaft. Nächste Frage. Wie kann ich meinen ungläubigen Eltern Jesus nahebringen? Indem du ihnen Jesus vorlebst. Was du deinen Eltern erzählst, das wird die gar nicht so sehr interessieren, sondern die interessiert, was du machst und wie du lebst. Und an deinem Leben, wie du dich zu Hause im Familienalltag benimmst, daran lesen die ab, ob dein Jesusglaube was wert ist und ob da was dran ist. Und wenn du es zum Beispiel fertig bringst, wenn du irgendwas mal falsch gemacht hast, dass du zu deinen Eltern sagst, es tut mir leid, ich entschuldige mich. Wenn du das bei Jesus gelernt hast und das praktizierst, das ist tausendmal besser als 10 Einladungen in die Bibelstunde. Dein Leben, das ist dein Zeugnis. Hallo Theo, ich persönlich halte die Kindertaufe für unbiblisch, denn Taufe bedeutet laut Bibel Erneuerung im Geist. Bei einem Kind ist dies doch gar nicht möglich. Warum hält unsere Kirche an ihren, meiner Meinung nach, fadenscheinigen Argumenten fest? Weil unsere Kirche davon überzeugt ist, dass das keine fadenscheinigen Argumente sind, sondern dass sie biblische Argumente für die Kindertaufe hat. Wenn du mehr darüber wissen willst, ich habe dir Material mitgebracht zum Lesen und da können wir auch dann drüber reden, dann melde dich bitte hinterher bei mir. Jetzt kommt eine Frage, die bezieht sich auf eine Beantwortung vom letzten Mal. Auf die Frage, soll ich Moslem, evangelisch oder katholisch werden? Alle werben für sich, reden von Gott doch alle. Sag doch, dass der Islam eine Irrlehre ist und keine Erlösung kennt und dass im katholischen Glauben sehr viele unbiblische Bräuche sind, wie zum Beispiel Marienverehrung, Heiligungssprechung, Beten zu Gott über Heilige und so weiter. Nur wenn du mir die Antwort, die ich geben soll, schon hier aufschreibst, was soll ich denn da noch groß dazu sagen? Recht hast du. Und ich denke, ich habe, glaube ich, noch nie einen Zweifel daran gelassen, dass meiner Meinung nach Jesus der einzige Erlöser der Welt ist. Ein langer Zettel hier. Seit längerer Zeit denke ich über die Wiederkunft Christi und die Reihenfolge der Geschehnisse in dieser Zeit nach. Im 20. Kapitel der Offenbarung ist vom tausendjährigen Reich die Rede. Und jetzt kommen die Fragen. Bricht das Weltgericht nicht sofort an, wenn Jesus wiederkommt? Zweite Frage. Müssen dann nicht in den 1000 Jahren zwangsläufig alle Menschen zu Gott finden? Dritte Frage. Entsteht der neue Himmel und die neue Erde erst nach dem 1000-jährigen Reich? Und drunter steht, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Du hast dich zu früh bedankt. Ich kann die Fragen nicht beantworten. Diese Frage nach der Reihenfolge der Geschehnisse, wie das am Ende der Zeit werden wird, also ich habe da einfach nicht genug Erkenntnis dazu. Und ich sage dir auch ganz offen, dass ich wenig Lust habe, diese Frage zu beantworten. Und die ist wirklich nicht mein Problem. Mich beschäftigt das Problem, dass die meisten Menschen auf der Welt noch nichts von dem ersten Kommen von Jesus gehört haben. Und ich setze meine ganze Kraft dafür ein, dass möglichst viele Menschen von dem ersten Kommen von Jesus was hören. Denn nur wer den schon gekommenen Jesus als Herrn angenommen hat, der gehört dann zu den Geretteten, wenn Jesus wiederkommt. Und über die Reihenfolge der Geschehnisse, wie das dann mal ablaufen wird, da gibt es so verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Und da bin ich mir über so viele Einzelheiten selber unklar, dass ich da lieber nichts dazu sage. Ich weiß sicher nur Folgendes. Jesus kommt wieder, es kommt das Gericht. Wer zu Jesus gehört, kommt in den Himmel und wer nicht zu ihm gehört, kommt in die Hölle. Und damit du da nicht hinkommst, deswegen halten wir diesen Gottesdienst. Letzte Frage. Lieber Theo, was hältst du vom Pluralismus? Davon halte ich gar nichts. Das ist meines Erachtens der Tod für die Kirche. Pluralismus heißt, alle oder zumindest verschiedene Meinungen sind alle gleichgültig. Aber eine Kirche, die verschieden lehrt, in der zum Beispiel die einen lehren, dass Jesus wahrhaftig, also leiblich auferstanden ist und dass das Grab leer war, und in der die anderen lehren, dass das Grab voll gewesen ist, nämlich dass Jesus im Grab verfault ist. Also das geht nicht alles gleichzeitig. Es kann hier nur einer recht haben. Und eine Kirche, die beides angeblich pluralistisch denkend duldet, die schaufelt sich selber ihr eigenes Grab. Was die Bibel sagt, das ist die Wahrheit. Und was dieser Wahrheit widerspricht, das kann nicht auch die Wahrheit sein, sondern das ist falsch, das ist die Lüge. Und die Bibel ist nicht irgendein Buch, sondern die Bibel ist das Wort Gottes durch den Heiligen Geist inspiriert. Das ist unsere oberste Autorität und alles, was wir glauben und tun, richtet sich nach diesem Buch. Und wenn die Bibel sagt, dass das Grab leer war, am Auferstehungsmorgen, dann sind andere Meinungen nicht auch noch möglich, sondern sind andere Meinungen falsch. Wir hier vorne, wir sind der Meinung, dass die Bibel recht hat. Und wir glauben das, wenn da drin geschrieben steht, dass am Auferstehungsmorgen das Grab leer war, weil Jesus auferstanden ist. Und alle von euch, die das auch glauben, die können gleich das nächste Lied mit uns zusammen singen.
Die Frauen früh am Morgen den Herrn im Grab nicht fanden, der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden.
Versuch doch mal mit.
Die Frauen früh am Morgen den Herrn im Grab nicht fanden, der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden.
Damit es eingeht, singen wir es nochmal, ja? Und
die Frauen früh am Morgen den Herrn im Grab nicht fanden, der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden.
Wir hatten heute als Gast eingeladen schon vor langer, langer Zeit, den Lutz Schäufler. Aber der hat seine Stimme kaputt gemacht. Der hat zurzeit Singe- und Redeverbot und hat alle Termine absagen müssen. Und ich erzähle euch das nicht nur, um ihn zu entschuldigen, weil er heute Abend nicht hier ist, sondern weil das auch eine Bitte ist, dass ihr vor Gott für ihn eintretet und für ihn betet, dass er wieder gesund wird und eines Tages mal wieder singen kann. Und nun haben wir einen gesucht, der heute eintritt und einspringt. Und glücklicherweise haben wir auch einen gefunden. Es ist einer der dienstältesten, weitgereistesten und fleißigsten Liedermacher der Sächsischen Landeskirche. Der Sänger in den berühmten Jugendgottesdiensten von Chemnitz. Ach, da sind wir ja gerade. Dich meine ich. Wolfgang Dost.
Der folgende Text entstand aus der Beobachtung, dass es gerade auch innerhalb der Kirche so unehrlichen Trost gibt. Vielleicht kennt ihr das auch. Dass du eine Sache erlebst, die dich niederdrückt, die dich fertig macht und dann ein anderer Christ zu dir sagt, du, ich denke an dich. Und 2 Minuten später, da ist er mit seinen Gedanken ganz woanders, aber denkt nicht an dich und das, was du gerade durchlebt hast. Deshalb das folgende Lied, das heißt, sei getrost. Ich habe mir heute Lieder rausgesucht, wo ihr oftmals mit beteiligt seid. Ich hoffe, ihr verkraftet das. Das erste Lied, und das hat einen kleinen Refrain, der heißt, sei getrost. Geht so. Sei getrost. Das war's. Also, versuchen wir mal. Und sei getrost. Ihr seid absolute Sahne. Gleich nochmal. Jetzt mal ohne mich. Ja? Und. Ja, und jetzt, Leute, legt mal in den Trost ein bisschen was rein. Nicht so, sei getrost. Ne, das ist kein Trost, ehrlich. Also, ja, versuchen wir das nochmal. Und. Naja. Also, es klingt schon tröstlicher. Okay. Beginnen wir das Lied, ja? Hat dein Chef den Rinderwahn? Hast du Schmerz im Backenzahn? Wenn dein Mann mit Oma flirtet, seinen Fußballclub bewirtet und guckt der Pastor sehr erbost. Sei geduldig, bring ein Opfer, tönt der Chor der Schulterklopfer. Wenn das Unheil dich umtost, sei getrost, läuft in Flüsse die Chemie. Gefahr bestand natürlich nie. Wenn der Lottoschein dir fehlt und wenn dein Sohn die Nazis wählt und wird der Urlaub ausgelost, sei geduldig, bring ein Opfer, tönt der Chor der Schulterklopfer, wenn das Unheil dich umtost, sei getrost, jeder, der es gelassen trägt. Nicht nachlassen, Leute, ne? Wenn das Schicksal andere schlägt. Doch wem nützen Seifenblasen? Gott meint Tat statt leerer Phrasen. Er will, dass ich in seinem Sinn getröstet bin. Was will er? Er will, dass ich in seinem Sinn getröstet bin. Getröstet. Genau. Wisst ihr, was ganz toll ist? Dass wir hier keinen Gottesdienst rausgehen, wo nicht da so ganz interessante Fragen aus dem im Fragekasten drin stecken und Theo kommt manchmal ganz schön ins Schwitzen und sagt, oh, diese Frage sitze ich wieder lange. So eine kurze Antwort zu geben ist oftmals unheimlich schwer. Gerade auf solche Fragen, die eigentlich viel mehr Zeit erfordern. Vielleicht nutzt du das auch, wenn dir die Antwort zu kurz ist, dass du einfach nochmal Theo ansprichst oder einen anderen und weiter über diese Frage redest. Der Theo hat mal gesagt, dass das Problem von jungen Leuten nicht ist, dass sie keine Fragen haben, sondern dass es kaum Menschen gibt, Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde, Freundinnen, die diese Fragen beantworten. Oftmals ist da Schweigen im Walde und da ist das Problem. Schön, dass du hier die Chance hast zu fragen und dass Theo auch bereit ist, immer wieder darauf zu antworten. Weil mir aber dieses Thema an sich wichtig ist, habe ich darüber ein Lied geschrieben, das heißt Frag doch. Und das Lied läuft aber nur, wenn ihr mitmacht. Also vorhin haben wir es mit lauten Klatschen versucht, da habe ich gemerkt, die haben überhaupt keinen Text mehr verstanden. Vielleicht könnt ihr mal leise mitklatschen, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ja, wir versuchen es einfach mal. Also, ein bisschen lauter vielleicht. Danke. Viele Fragen gibt's genug. Manche, die sind bissig, knallen dir eins vom Bug. Manchmal staunst du drüber, manchmal bleibst du kalt. Manchmal bist du happy, manchmal sagst du halt. Frage, Mensch, frag doch. Sag was, hab den Mut. Oh, Frage, Mensch, frag doch. Sag was, hab den Mut. Frage gibt es viel. Viele Fragen gibt's genug. Mancher, der ist einfach, mancher, der ist klug. Manchmal bleibst du am Blödeln, manchmal geht's um mehr. Manchmal springen die Funken, manchmal schießt du quer. Frage, Mensch, frag doch. Sag was, hab den Mut. Oh, Frage, Mensch, frag doch. Sag was. Ich will dir mal was sagen, du kannst dich nicht beklagen, du musst es einfach wagen, stell doch deine Fragen. Frage, Mensch, frag doch, sag was, hab den Mut. Höre gibt es viele, höre gibt's genug, mancher hört nur seins raus, mancher schreit Betrug. Manchmal bleibst du am Hören, manchmal wirst du blass, manchmal wird getuschelt, manchmal lernst du was. Frage, Mensch, frag doch. Sag was, oh, hab den Mut, oh, Frage, Mensch, frag doch, sag was, hab den Mut. Danke. Persönliche Fragen stellen ist die eine Sache und das Einlassen auf den anderen ist die andere Seite. Was nützt du, wenn du fleißig Fragen stellst und der andere reagiert überhaupt nicht? Der zeigt dir nur immer die kalte Schulter. Dann bildest du dir deine Meinung, hast dein Vorurteil und dann ist der für dich immer gestorben. Versuch dich doch mal von Vorurteilen zu trennen und versuch das mal umzusetzen. Mit den Ohren des anderen hören, mit den Augen des anderen sehen, mit dem Herzen des anderen fühlen, so kann Verständnis entstehen. Mit den Ohren des anderen hören, mit den Augen des anderen sehen, mit dem Herzen des anderen fühlen, so kann Verständnis entstehen. Am Stammtisch johlen sieben Mann, es sind Spaghetti-Witze dran. Roberto sitzt schon länger hier, verschluckt sich glatt am deutschen Bier. Mit den Ohren des anderen hören, mit den Augen des anderen sehen, mit dem Herzen des anderen fühlen. So kann Verständnis entstehen. Versuch doch mal mit. Mit den Ohren des anderen hören, mit den Augen des anderen sehen, mit dem Herzen des anderen fühlen. So kann Verständnis entstehen. Begeistert staunt der Kunsttourist, wie schön die Rathaustreppe ist. Ein Rollstuhlfahrer fährt vorbei zum Hintereingang der Kanzlei. Mit den Ohren des anderen hören, mit den Augen des anderen sehen, mit dem Herzen des anderen fühlen. So kann Verständnis entstehen. Ja, mit den Ohren des anderen hören, mit den Augen des anderen sehen, mit dem Herzen des anderen fühlen. So kann Verständnis entstehen. Die Hausband spielt mal Bellamy und eng umschlungen tanzen sie. Grit bleibt allein, raucht Marlboro, doch in ihr brennt es lichterloh. Mit den Ohren des anderen hören, mit den Augen des anderen sehen, mit dem Herzen des anderen fühlen, so kann Verständnis entstehen. Mit den Ohren des anderen hören, mit den Augen des anderen sehen, mit dem Herzen des anderen fühlen, so kann Verständnis entstehen.
Es wird Licht. Also ist das Zeichen, das ist möglich. Das geht. Das kannst du versuchen. Und das ist eine ganz spannende Angelegenheit. Wenn du in Menschen nicht mehr verdammst oder sagst, also die Alte oder der Alte oder der ist ja blöde, sondern wenn du versuchst, ihn zu segnen, auch wenn das schwerfällt, oder rauszukriegen, warum er so ist, warum er so handelt und ihn mit den Augen Gottes zu sehen, dann kommst du weiter, bin ich ganz sicher. Auch in den Beziehungskisten. Wenn ein 20-Jähriger sagt, also neulich war ich in der Kaufhalle und habe ein Stück Butter geholt, dann war das bestimmt auch neulich, also gestern oder höchstens vorgestern. Ne? Wenn ein 40-Jähriger sagt, neulich war ich doch mal da, ne? Dann war das bestimmt schon eine Woche her. Beim 60-Jährigen, da kann das mindestens schon einen Monat, vielleicht sogar zwei Monate zurückliegen. Und ein 80-Jähriger, wenn der neulich sagt, dann ist das mindestens schon 10 Jahre her. Ne? Das Lied vom Chamäleon. Was ich jetzt erzählen werde, das ist neulich erst geschehen. Jeder, der es nicht glauben möchte, kann die grüne Parkbank sehen. Eben da saß ich vor Tagen völlig still, nicht aufgeregt. Als mich eine Stimme fragte, sie, ist dieser Platz belegt? Als ich hinsah, war da keiner. Plumps saß etwas neben mir, sprach mich an und sprach verbittert, nichts als Ärger habe ich hier. Was verstehen Sie davon? Speer hat ein Chamäleon. Und dann kam's, wie's kommen musste. Ich saß da und hörte zu, wie man als Chamäleon lebte, aus war's mit der Sonntagsruhe.
immer mit dem Strom zu schwimmen, der Umgebung angepasst. Ständig seine Farbe ändern, sei schon eine schwere Last. Oh, immer mit der Angst zu leben, dass man keinen Wechsel schafft und dann notgedrungen auffällt. Das zehrt an der Nervenkraft. Halt, rief ich weiß es schon, schwer hat's ein Chamäleon. Ich bemerkte, dass es anfangs ganz dem Grün der Parkbank glich. Doch je länger es mich ansah, desto mehr sah es aus wie ich. Und es redete ganz ähnlich, was ich sagte. Es war klar, dass das rätselhafte Wesen ganz der gleichen Ansicht war. Hätte ich darauf bestanden, dass man Sand statt Zucker nimmt, will man einen Kuchen backen, ja, sicher hätte es zugestimmt. Und da jammerte es schon, schwer hat ein Chamäleon. Von der Beichte ganz ermattet war es eine Weile still. Und dann fragte ich mich selber, ob ich auch so werden will. Nein, ich versuche ich selbst zu bleiben, einfach ist dies sicher nicht. Doch ich hab ne eigene Sprache und ein eigenes Gesicht. Manchmal fall ich aus dem Rahmen, allen recht mach ich es nie. Doch das Leben wär zu öde, lebte ich nur als Kopie. Mensch, ich hab genug davon, ich bin kein Chamäleon.
Liebe Freunde, der Friedrich Schiller, der hat mal gesagt, es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ich habe mal einen Nachbar gehabt, der hat ausgerechnet unter dem Fenster meines Arbeitszimmers ein Schaf auf die Wiese gestellt. Und seitdem weiß ich, warum man so ein Tier ein Rasenmäher nennt. Weil das nämlich den ganzen Tag Mäh macht und das macht mich rasend. Sonst hat ja unser einer mit Schafen und Schafherden nichts zu tun. Aber mit Menschenherden und mit Herdenmenschen, die sehen wir ja jeden Tag. Da genügt ja meistens schon ein Blick in den Spiegel. Wir tragen alle die gleichen Klamotten und die gleichen Bärte und so. Wir tun, was man tut. Und wer nicht mit der Masse ins gleiche Horn tutet, der wird schnell zum schwarzen Schaf erklärt. Wehe dir, wenn deine Jeans nicht von der Firma sind, die gerade in ist. Da bist du nämlich ganz schnell out. Heute wird der Wert des Menschen danach beurteilt, welches Schild er hinten an der Hose dran kleben hat. Noch nie ist das Herdenwesen der Menschen so stark ausgeprägt gewesen wie heute. Und wir kennen ja auch alle den Anblick von Menschen, die man gezwungen hat, zu Tausenden auf den Straßen lang zu laufen, wie entmündigte Kreaturen, die bloß die Parolen wiederholen, die ihnen vorher eingebläut worden sind und die ihr blaues Wunder erleben würden, wenn sie nicht mitblägen würden. Ich hab auch noch die Menschenzüge gesehen, die am Ende des Zweiten Weltkriegs durch Deutschland gezogen sind. Das waren die Flüchtlingszüge. Herden von Menschen, die man um alles betrogen hatte, und die weiter nichts gerettet hatten als ihr nacktes Leben und die weiter nichts suchten als einen Platz auf dieser Erde zum Leben. Die irrten damals durch Deutschland wie so Schafe ohne Hirten. Das war am Ende des Weltkrieges. Und angefangen hatte dieser Krieg, als in der großen Sportpalastversammlung in Berlin die dort zusammengetriebenen Massen gefragt worden sind, wollt ihr den totalen Krieg? Und da plägte das deutsche Stimmvieh, ja. Und die sich damals mit Haut und Haaren dem Adolf Hitler verschrieben haben, die haben später ihre Haut dann zum Markt tragen müssen. Und aus den deutschen Horten, da wurden die deutschen Herden, die haben die Juden zusammengetrieben, bis vor die Rampen der Verbrennungsöfen geschafft. Und heute geht es ja auch wieder gegen die Juden und die ganze Welt ist sich einig, dass alles auf Jerusalem eindreschen muss. Freunde, es sollte zum Gebet eines jeden Christen an jedem Tag gehören, dass wir Gott für Jerusalem bitten, so wie es in der Bibel steht. Wir wünschen Jerusalem Frieden und Glück. Gott hat mal gesagt, dass Israel sein Augapfel ist. Und wer den Augapfel Gottes angreift, der vergreift sich an Gott selber. Und der zieht dabei den Kürzeren. Das haben wir Deutschen mal erleben müssen. Was passiert, wenn man das Volk Gottes angreift? Wir haben erlebt, wie das endet, wenn aus einem Volk, was sich als Herrenvolk gebärdet, eine Herde wird, die ihre freie Meinung verkauft. Und das Tragische ist ja gewesen damals, dass in Deutschland viele Menschen ganz genau gemerkt haben, dass es bergab geht, aber sie wollten sich das nicht eingestehen. So wie das linientreue Schaf in der folgenden Geschichte. Es war mal ein linientreues und ein kritisches Schaf. Und die trotteten in der Herde und das kritische Schaf, das fragt und sagt, sag mal, weißt du eigentlich, wo wir hingehen? Und da sagt das linientreue Schaf, das weiß ich nicht, aber unsere Führer, die wissen das Ziel. Nach einer Weile sagt das kritische Schaf, du hör mal zu, mir fällt auf, hier wächst überhaupt kein Gras mehr, ich sehe nur noch Steine. Glaubst du wirklich, wir sind noch auf dem richtigen Wege? Unsere Führung hat immer recht, sagt das linientreue Schaf. Du wirst sehen, es kommt auch wieder grüne Weide, es geht auch wieder aufwärts. In diesem Moment sind die Schafe an dem Rande des Steinbruchs angekommen und stürzen in die Tiefe. Da ruft das linientreue Schaf, siehst du, es geht vorwärts, jetzt fliegen wir schon. Wir Deutschen sind schwer reingeflogen. Und die Erfahrung der Entwürdigung als Herdentier, die liegt hinter uns. Und deshalb ist uns alles verdächtig, was nach Herdenbetrieb aussieht und nach Vergewaltigung von Freiheit. Aber das geht ja nicht nur uns so, sondern in der gesamten Menschheit ist eine ungeheure Sehnsucht nach Freiheit erwacht. Die Menschheit macht den Eindruck einer Herde, die im Stall eingesperrt ist und die darauf wartet, sehnsüchtig darauf wartet, rausgelassen zu werden in die Freiheit. Und dieses Bild von der eingesperrten Herde, das benutzt Jesus im Johannesevangelium Kapitel 10. So sieht Jesus die Menschheit. Und ich finde, dass gerade unsere Zeit mit diesem Bild sehr klar gesehen ist. Heute werden Millionen Menschen in Unmündigkeit gehalten, zum Beispiel, weil sie einer bestimmten Rasse angehören. Ein Drittel der erwachsenen Weltbevölkerung lebt im Dunkel des Analphabetentums und ist von allen geistlichen Reichtümern ausgeschlossen. Zwei Drittel der Menschheit, die leben in der Finsternis des Aberglaubens, des Heidentums, sind von allen geistlichen Reichtümern ausgeschlossen. Die Hälfte der Menschheit wird nicht auf die Weideplätze gelassen, wo es Arbeit und Brot gibt, sondern muss hungern, ist von allen materiellen Reichtümern ausgeschlossen. Und die Mauern, hinter denen diese Millionen Menschen leben, die bestehen aus Stacheldraht und Schlagbäumen und Vorurteilen. Das sind Mauern aus Beton, aus Ideologien. Aber die gefährlichste Freiheitsbegrenzung für den Menschen, das sind die Ketten seiner Sünde. Und die letzte Mauer, die uns vom Leben und von der Freiheit trennt, das ist der Tod. Sieh dir die Menschen mal an, egal wer sie sind und wo und wie sie leben. Alle sehnen sich nach Freiheit und einem sinnvollen Leben. Und jetzt ist die Frage nur, wer macht die Tür zur Freiheit auf? Wer erlöst die Menschheit aus ihrem Gefängnis? Wer erfüllt die tiefsten Sehnsüchte der Menschheit? Und da behauptet Jesus hier, Johannes Evangelium Kapitel 10, da behauptet Jesus, das mache ich. Aber das behaupten schließlich alle anderen auch. Und deshalb sagt Jesus hier kategorisch, alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Alle. Das heißt, mit diesem Satz werden alle die großen Philosophen des Altertums, alle politischen Welterlöser, alle politischen Machthaber über einen Kamm geschoren. Die sind nichts weiter als Gangster, die die Menschheit betrügen, das sind falsche Hirten. Und ich, sagt Jesus, ich bin der Einzige, der die Menschheit befreit. Ich, sagt er, bin der gute Hirte. Der sagt nicht, ich bin ein guter Hirte unter vielen anderen, sondern Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Das ist natürlich ein Hammer und natürlich waren die Leute damals entsetzt über diesen Absolutheitsanspruch von Jesus. Die waren empört, steht auch ausdrücklich hier, viele unter ihnen sagten, der ist doch von einem bösen Geist besessen, der ist doch verrückt. Warum hört ihr ihm überhaupt zu? Auch du kannst gegenüber dem Anspruch von Jesus, der einzige Erlöser der Menschheit zu sein, kannst nur zweierlei machen. Entweder du sagst, ja, er ist es, oder du sagst, er ist verrückt. Entweder du hörst auf ihn oder du hörst mit ihm auf. Aber bevor du aufhörst, bevor du abschaltest, hör dir wenigstens nochmal an, wie Jesus seinen Absolutheitsanspruch begründet. Zunächst beschreibt Jesus die Arbeitsweise seiner Konkurrenten. Ich versichere euch, sagt er, wer nicht zur Türe hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und Räuber. Und das heißt, die anderen, die kommen zu euch mit großen Erlösungsprogrammen, die erzählen euch viel von ihren guten Absichten, die gaukeln euch was vor von der großen Freiheit und betonen unentwegt, wie gut sie es mit euch meinen. In Wirklichkeit wollen die aber nicht euch die Freiheit, sondern bloß ihr eigenes Schäfchen ins Trockene bringen. Die wollen nicht euch reich machen, sondern sich an euch bereichern. Die wollen die Herde nicht beschenken, sondern die Herde melken, ihr das Fell über die Ohren ziehen, sie ausbeuten. Und diese Leute, sagt Jesus, die erkennt man daran, dass sie nicht zur Türe reinkommen, sondern von hinten über den Zaun steigen. Wie das eben bei Dieben üblich ist. Die Diebe klingeln ja nicht an der Tür und sagen, guten Tag, wir hätten gerne mal den Schlüssel für den Geldschrank. Sondern in diesem Gewerbe, da bevorzugt man die Hintertreppen und die Hintertüren. Und genau die gleiche Methode wenden auch die großen Diebe an, die der Menschheit ihre großen Güter rauben wollen. Nämlich ihre Freiheit, ihr Vertrauen, ihr gutes Gewissen, ihren Glauben, ihre Seelen. Die kommen nicht ehrlich und frontal auf uns zu, sondern die machen sich von hinten an uns ran mit Mitteln der Verleumdung und der Hetze. Die kommen in unser Leben nicht zur Türe rein, indem sie uns offen und ehrlich begegnen und unser Bewusstsein ansprechen, sondern die faseln was wie die von der Scientology-Sekte von Bewusstseinserweiterung. Die kommen durch die schwer kontrollierbaren Gänge des Unterbewusstseins, die kommen durch den Keller, die appellieren an unsere niedrigsten Instinkte, die kommen durchs Dachfenster, indem sie uns ständig mit irgendwelchen Phrasen oder Thesen berieseln. Niemand macht das besser und geschickter und raffinierter als die Werbung und niemand hat das köstlicher karikiert als der Otto in seinem Sketch »Die gemeinen Verführer«.
Mutti?
Ja, mein Kind?
Ich mag mein Brechmittel nicht essen.
Was sagst du?
Ich mag mein Brechmittel nicht essen.
Du magst dein Brechmittel nicht essen? Ich hau dir gleich... Halt! Warum mag Gabi ihr Brechmittel nicht essen? Kinderpsychologe Dr. Prügelpeitsch meint dazu, Kinder haben es nicht gern, wenn sie jeden Tag das gleiche Brechmittel vorgesetzt bekommen. Sie verlangen nach Abwechslung und die gibt es jetzt. Denn jetzt gibt es zum Kotzen das neue Brechmittel aus dem Hause Reiermann und Söhne. Geht's um Speien oder Brechen, erstmal mit dem Fachmann sprechen. Erhältlich in allen Delikatessengeschäften. Und verlangen Sie nicht irgendein Brechmittel, verlangen Sie zum Kotzen. Einfach zum Kotzen. Egal, womit die Konkurrenten von Jesus uns begegnen, die kommen uns immer entgegen mit dem strahlenden Lächeln eines Bühnenstars, der prinzipiell auf Optimismus getrimmt ist. Aber die kommen uns nicht entgegen mit dem schmerzverzerrten Gesicht von Jesus, der sein Leben für uns am Kreuz gelassen hat. Die strecken uns nicht offen und ehrlich die Hände entgegen, wie uns Jesus seine durchbohrten Hände entgegenhält, sondern die packen uns beim Genick und wenn wir nicht spuren, da kriegen wir eben die Peitsche zu spüren. Wer nicht zur Türe hineingeht in den Schafstall, sondern anderswo reinsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Der aber zur Türe hereinkommt, Der ist der Hirte der Schafe. Den richtigen Mann erkennen wir also daran, dass er zur Türe reinkommt. Das heißt, dass er offen ist, dass er mit offenen Karten spielt. Und das musst du Jesus lassen, auch wenn du nicht glaubst, dass Jesus der Erlöser der Menschheit ist. Jesus spielt mit offenen Karten. Der macht den Leuten nichts vor. Der kennt keine Lügen, der wendet keine Tricks an. Der benutzt keinen Zwang, keinen psychologischen Druck, keine moralische Erpressung, erst recht keinen massiven Druck. Ist ja bezeichnend, dass sonst Hirten einen Hund brauchen. Die brauchen immer irgendwelche Schäferhunde, die die Herde begleiten. Und sobald ein Schaf von der Linie abweicht, da kommen die Hunde und zwicken das und beißen und kläffen und schnauzen die anderen an und sorgen dafür, dass alle im Gleichschritt marschieren. Solche Schäferhunde und Spür- und Blut- und Wachhunde hat Jesus nicht nötig. Es hat mal eine Zeit gegeben in der Kirche, da gab es sogar in der Kirche solche Hunde. Das war die Zeit der Inquisition, da hat man die Ketzer, also die, die nicht linientreu geglaubt und gelehrt haben, die hat man verfolgt und gefoltert und auf Scheiterhaufen verbrannt. Und die Leute, die dafür gesorgt haben, dass in der Kirche Ordnung herrschte, das waren die sogenannten Dominikaner. Das heißt auf Deutsch die Hunde des Herrn. Das war im finsteren Mittelalter. Und das ist zumindest in der Kirche, zumindest in dieser Hinsicht, beendet. Die Kirche hat damals, als sie manche Menschen zum Glauben zwingen wollte, einen ganz großen Fehler gemacht. Aber sie hat aus diesem Fehler ein für alle Mal gelernt, nämlich es hat keinen Sinn, Menschen zum Glauben zwingen zu wollen. Das geht nicht. Und deshalb ist es immer verdächtig, wenn irgendjemand versucht, Druck auszuüben, indem er sich irgendwelche Schäferhunde leistet, also irgendwelche Zwangsmaßnahmen. Die Existenz der Schäferhunde wird ja immer so begründet, dass man sagt, die sind ein leider notwendiges Übel, solange die Herde noch unreif ist, um selbstständig den Weg in die Freiheit gehen zu können. Da brauchen wir eben die Hunde noch, um euch Schafsköpfen auf die Sprünge zu helfen. Und später, wenn ihr alle lauft wie am Schnürchen, da schaffen wir dann auch die Hunde ab. Wie gesagt, Jesus braucht keine Hunde, denn die verbreiten Angst. Und er braucht keinen Zwang, denn der verursacht Heuchelei. Und er braucht auch keinen Druck, denn der erzeugt Widerstand. Und er braucht keine Gewalt, denn die erzeugt Unzufriedenheit. Das einzige Mittel, mit dem Jesus seine Herde regiert, das ist die Liebe. Und deshalb appelliert Jesus auch nicht an deinen Instinkt, sondern an dein Herz. Für ihn bist du doch nicht irgendeine Marionette, sondern ein Mensch. Und deshalb lässt Jesus seine Herde nicht in Marschblöcken anmarschieren, sondern er ruft jeden Einzelnen mit Namen zu sich. Meine Schafe, so sagt Jesus, meine Schafe, die kennen meine Stimme. Und ich frage dich, kennst du die Stimme von Jesus? Ist das die Stimme, nach der du dein Leben orientierst? Alle die Stimmen, nach denen du dich sonst noch richtest, die du für so wichtig hältst und denen du nachfolgst, obwohl du vielleicht im Inneren ganz genau weißt, dass es nicht ganz in Ordnung ist, was dir manche Leute erzählen. Also alle die Stimmen, die dich so beeindrucken, die wirst du eines Tages nie wieder hören. Wenn du nämlich mal gestorben bist, da herrscht Totenstille. Und keine dieser Stimmen, die sich heute in deinem Leben so breit machen, sind dann noch zu hören. Aber eine Stimme, die wirst du nach deinem Tod noch hören. Und das ist die Stimme von Jesus, dem guten Hirten, der dich zur Auferstehung ruft. Und das Entscheidende im Menschenleben ist, dass du diese Stimme kennenlernst. Dass du auf diese Stimme hörst, damit du sie dann kennst, wenn er dich in das ewige Leben ruft. Für Jesus bist du nicht eine Nummer, sondern du hast einen Namen. Er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie aus. Und wenn er alle die Seinen hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Jesus geht also vor seiner Herde her. Und auch darin unterscheidet er sich von anderen Führern. Zum Beispiel von dem, der sich als der Führer in Deutschland bezeichnen ließ und der größte Verführer unseres Volkes wurde. Der Hitler, der hat immer von Gefolgschaft geredet. Und die Gefolgschaft hat dauernd geprägt, Führer, Befehl, wir folgen dir. Aber der hat sein Volk immer bloß von hinten geführt, aus der Etappe. Als das Volk hungerte, da hat er sich kostspielige Bunker gebaut mit unwahrscheinlichen Lebensmittelvorräten. Als die Russen nach Berlin kamen, da hat er das Leben von tausenden Berlinern geopfert, um sein eigenes kümmerliches Leben noch ein paar Stunden behalten zu können, bevor er sich dann in den Teppich einrollen und mit Benzin übergießen ließ. Also da ist Jesus anders. Der hatte keinen Bunker und der hat sich nicht eingebunkert. Und der hatte keinen Palast. Der hatte kein Haus, der hatte keine Wohnung, der hatte noch nicht mal ein eigenes Bett. Und der hat nicht auf Kosten der Herde sich in Fetten gemacht, wie das so viele Sektenführer machen. Und der ließ sich nicht zum Missbrauch der Macht verführen, wie so viele Gurus, die nicht nur die Seelen, sondern vor allem die Bankkonten ihrer Herde beherrschen wollen. Jesus wurde geboren in einer geborgten Futterkrippe. Der hat gepredigt in einem geborgten Boot. Der ist nach Jerusalem eingeritten auf einem geborgten Esel. Der hat sein letztes Abendmahl in einem geborgten Saal gehalten. Und er wurde begraben in einem geborgten Grab. Der war arm, der war einfach und demütig. Und der hat am eigenen Leibe alles das durchgemacht, was uns das Leben so an Gemeinheiten zu bieten hat. Schon als Kind das Flüchtlingselend, die Heimatlosigkeit als Asylant in Ägypten, als Mann die Diskriminierung durch die Behörden, Spitzel in der engsten Mitarbeiterschaft, Denunzianten, falsche Zeugen, Gerichtsverhandlungen, körperliche Züchtigung, entnervende Verhöre. Den haben Soldaten geohrfeigt, den haben sie angespuckt, den haben sie verlästert. Und schließlich hat er sogar den Tod noch kennengelernt. Denn selbst durch den Tod ist er uns noch vorausgegangen. Er geht vor ihnen her, heißt es hier. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ist dir schon mal einer begegnet, der für dich sein Leben gelassen hat? Hast du schon mal einen kennengelernt, der für dich an deiner Stelle gestorben ist? Das hat Jesus gemacht. Am Kreuz, dort, wo deine eigene Sünde gerichtet werden sollte, hat er sich hinrichten lassen. Und ich frage dich, auf welchen Beweis von Gottes Liebe du eigentlich noch warten willst. Was haben denn die anderen eigentlich für dich getan, die dir so große Versprechungen gemacht haben im Leben? Was haben sie denn für dich springen lassen, die so viel von Freiheit und von schönem Leben reden? Tinte haben sie fließen lassen, viel Tinte, um dicke Bücher schreiben zu können über den Sinn des Lebens. Jesus hat sein Blut fließen lassen, damit du leben kannst. Das war der Sinn seines Lebens. Und wenn du den Sinn deines Lebens suchst, wenn du das Leben suchst, dann rate ich dir, dann halte dich an Jesus. Dann folge ihm nach. Er hat versprochen, so steht es hier, ich bin gekommen, um euch ein Leben zu bringen, das euch rundum genügt, das euch voll genügt. Verstehst du? Leben. Jesus hat nicht zu denen gehört, die nicht alle Tassen im Schrank haben und auf irgendwelche fliegenden Untertassen warten und dann ihre eigene Mitarbeiterschaft abtöten, sondern er bringt das Leben. Bei Jesus kommst du nicht zu kurz, sondern auf deine Kosten. Und du brauchst nicht zu denken, wenn du dich Jesus anschließt, dass dann der Spaß am Leben vorbei ist und du ein Leben lang mit sturem Schafsblick irgendwelche frommen Phrasen wieder kauen musst. Du brauchst nicht zu denken, wenn du Christ wirst, dass du dann in der Gehirnwäsche unterzogen wirst, wie das bei so vielen Sekten passiert. Du wirst einer Totalwäsche unterzogen. Jesus wäscht dir deine Sünden ab. Das heißt, er gibt dir die Chance, ein neues Leben anzufangen. Als ich mal darüber geredet habe, da hat mir jemand im Zettelkasten die Frage gestellt, Herr Lehmann, können Sie auch so gut Waschmittel verkaufen? Und damals habe ich geantwortet, na klar, ich bin Waschmittelverkäufer. Das Waschmittel, das ich anbiete, ist kostenlos. Es ist das einzige Waschmittel der Welt, das es gegen den Dreck der Sünde gibt. Seine Farbe ist rot. Sein Firmenzeichen ist das Kreuz. Sein Produzent ist Jesus. Der Werbeslogan der Bibel für dieses Waschmittel lautet: Das Blut von Jesus Christus macht uns frei von aller Sünde. Verstehst du, du wirst bei Jesus einer Totalwäsche unterzogen. Und damit geht das wahre Leben, das eigentliche Leben erstmal los mit der Vergebung von Schuld. Du bist jung und vor dir liegt das Leben. Und das Angebot von Jesus, was ich dir heute überbracht habe, das ist ja nur ein Angebot unter vielen. Jesus hat dir heute gesagt, was er von den anderen hält und was er für dich bereithält. Und jetzt bist du dran. Nämlich jetzt sollst du dich entscheiden. Was willst du haben? Wo willst du hingehen? Wem willst du folgen? Wem willst du dein Leben anvertrauen? Auf welche Stimme willst du hören? Ich wollte mal nach Berlin, wollte ins Stadtzentrum reinfahren. Ich wollte zur Friedrichstraße und plötzlich fuhr ich auf den Alex zu. Das wäre noch gegangen, wenn man irgendwo umlenken könnte. Aber ich sage dir, wenn du in Berlin einmal auf die falsche Straße gekommen bist, da bist du erstmal hoffnungslos verloren. Du darfst nicht rechts abbiegen, du darfst nicht links abbiegen, überall sind Halteverbote. Und nur Zwingpfeile, unerbittlich schwemmt dich der Verkehrsstrom aus der Stadt wieder raus. Die Friedrichstraße liegt ganz woanders. Der Fernsehturm, der wird im Rückspiegel immer kleiner. Am Ende bist du in irgendeiner Nebenstraße im Vorort gelandet, holst den Stadtplan raus und guckst nach, wo du Idiot hingefahren bist. Bis ich wieder im Stadtzentrum drin war, wo ich eigentlich hin wollte, da habe ich mindestens eine Dreiviertelstunde gebraucht. Und das alles bloß deswegen, weil ich mich nicht rechtzeitig eingeordnet hatte. Denn da stand ja überall auf riesengroßen Schildern mit entsprechenden Hinweispfeilen, standen ja die Ortsteile angegeben. Aber ich hatte das nicht beachtet. Ich hatte mich nicht in die richtige Spur eingeordnet. Und als ich an die große Kreuzung kam, da war es zu spät. Da konnte ich nicht mehr die Spur wechseln. Ich konnte nur noch in einer Richtung weiterfahren und das war leider die falsche. Wenn du dich nicht rechtzeitig einordnest, da hast du erstmal keine Möglichkeit mehr, die Richtung zu ändern. Die einzige Chance, die du hast, ist, an irgendeinem Punkt einmal wieder umzukehren. Und das ist die Chance, die du heute Abend hast. Heute sagt Jesus zu dir, kehr um. Und folge mir nach, folge meiner Spur. Und du kommst zu einem Leben, das dir rundum genügt. Und das noch nicht einmal der Tod zerstören kann. Du näherst dich nämlich auch der großen Kreuzung. Und ich frage dich, wo willst du hin? Willst du nach rechts oder nach links? Willst du ins Zentrum des Lebens, zum ewigen Leben? Oder ins Abseits, in die Verdammnis? Das Einordnen, liebe Freunde, das muss frühzeitig erfolgen. Und die Jugendzeit ist dafür genau die beste Zeit. Und deswegen steht in der Bibel der Satz drin, denke an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Und deshalb ist es schön, dass du heute hier bist. Und ich danke dir dafür, dass du gekommen bist und dass du dir Zeit genommen hast und zugehört hast. Und ich freue mich für dich, dass du jetzt die Chance hast, dich richtig einzuordnen, dein Leben zu ordnen, wenn du es in die Hände von Jesus legst. Mit dem reden wir jetzt. Wir beten jetzt.
Danke, Jesus, dass du der gute Hirte bist, dass du anders bist als all die anderen Führer unserer Zeit. Jesus, du willst uns auf den rechten Weg bringen, du willst uns Gutes tun, du willst, dass wir Leben haben. Jesus, wen du frei machst, der ist wirklich frei. Jesus, du bist dafür am Kreuz gestorben, du hast für uns geblutet, damit wir frei sind, damit wir reingewaschen sind von unseren Sünden. Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, dass er sich richtig einordnet in seinem Leben, dass er sich für dich entscheidet. Denn Jesus, nur bei dir ist Leben. Wir wollen gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und jetzt singen wir das Lied von der Nachfolge. Und wer Lust hat, kann auch dazu wieder mit aufstehen.
Jesus hat Folgen, die alten Pläne und Ideen sind nicht mehr. Folgen, komm, wir wollen ihm folgen, sein Weg ist gut, wir gehen hinterher.
Sing mit!
Folgen, Leben mit Jesus hat Folgen, die alten Pläne und Ideen sind nicht mehr. Folgen, ihm folgen, sein Weg ist gut, wir gehen hinterher. Folgen heißt zu lernen, von sich selbst wegzusehen, die Not der Welt erkennen und mutig loszugehen. Heißt Hilflosen zu helfen, mit Trost und gutem Rat. Heißt Reden, Heilen, Handeln, so wie es Jesus tat. Jesus hat Folgen, die alten Pläne und Ideen sind nicht mehr. Folgen, komm, wir wollen ihm folgen, sein Weg ist gut, wir gehen hinterher. Folgen heißt zu leben, für Gottes großes Ziel, heißt sich dort einzusetzen.